Shortleg.
Das ist natürlich jetzt ein Monsterding.
Ich bin noch irritiert.
Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls.
Dräng mich doch hier nicht auf.
Jetzt.
Hinter uns liegen das New Zealand Darts Masters, das wohl beste Challenge-Tour-Wochenende eines deutschen Spielers jemals und die absolut unglaubliche Geschichte, wie sich Dragutin Horvat doch noch mit dem allerletzten Dart für die Super League 2026 qualifiziert hat. Und damit begrüße ich euch zu Shortleg Kompakt, dem Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Hier ist Moritz Gedner und an meiner Seite ist Kevin Barth dabei. Grüß dich, Kevin.
Hallo, Moritz.
Wo warst du, als Dragutin Horvat das Unmögliche möglich gemacht hat, möchte ich fragen.
Unterwegs. Ich hatte einen Auftritt mit meiner Band und danach waren wir noch grillen. Also ich habe das dann über die sozialen Medien
völlig
gesehen.
Arglos.
Und ja, weil ich kann es jetzt ja eh nicht beeinflussen und war jetzt dann auch... ich sag mal, für mich hätte sich die Welt auch weiter gedreht, wenn sich Dragutin Horvat nicht qualifiziert hätte. Auch wenn ich die Geschichte natürlich, wie soll ich sagen, schon beeindruckend finde. Also das ist ja Wahnsinn. Das ist ja, das Ergebnis im vorletzten Turnier war nicht gut und es hat wenig für ihn gesprochen und dann kommt er doch nochmal und ja, das ist natürlich... Also, ich hätte nicht mehr unbedingt damit gerechnet und war schon überrascht auf jeden Fall. Und das ist definitiv ja sein Moment in diesem Jahr gewesen. Ein Jahr, was ja für ihn, glaube ich, relativ schwierig ist bislang. So.
Ja, die Welt dreht sich weiter mit Dragutin Horvat als Ever-Present in der Super League. Und das ist dann ein wunderschöner Cliffhanger für diese Folge Shortleg, die ihr wie immer auf allen bekannten Podcast-Plattformen hören könnt oder im Live-Bild auf dem Daten.de YouTube-Channel sehen könnt. Wie immer vorab das Dankeschön bei allen Unterstützern dieses Podcasts, zum Beispiel mit einem monatlichen Beitrag auf Patreon kann man das tun. Alle Infos dazu sind wie immer in der Folgenbeschreibung und auch über 5-Sterne-Bewertungen, zum Beispiel bei Spotify, freuen wir uns immer sehr. Also checkt die Möglichkeiten da gerne aus. Cliffhanger für die Next Gen deshalb, weil wir vom Fahrplan her zum einen erstmal das New Zealand Darts Masters hatten, Freitag und Samstag jeweils in der Früh deutscher Zeit. Dann hatten wir das Challenge Tour Wochenende mit den Events 16 bis 20 in Milton Keynes und dann eben den Next Gen Saisonabschluss in Sindelfingen. Das sind so die drei Hauptstationen und ja, so ein bisschen flattern wir noch durch Darts aus aller Welt. Gucken, was da noch so auf dem Weg geblieben ist. Starten wir aber, denke ich, in einem kurzen Durchgalopp durchs New Zealand Darts Masters. Gespielt in Auckland, Teil 1 von 2 beim Doubleheader in Australien und Neuseeland. Also auch die World Series kommt dann jetzt in dieser Woche schon zu ihrem Ende. Man muss sagen, Luke Humphries, Luke Littler, auch der Ranglistenführende der World Series, Michael van Gerven, nicht dabei. Bevor wir mit dem Sieger dann gleich durchstarten, ja, erst das zweite World Series Event der Geschichte, in dem auch kein einziger dreistelliger Average gespielt wurde. Kevin, was bleibt von diesem Turnier möglicherweise langfristig in Erinnerung?
Nicht ganz so viel. Ich meine, Johnny Clayton gewinnt es, sagt danach, ja, natürlich, ich möchte jetzt beide gewinnen und ist halt ein Turnier, bei dem ich vor allem in Erinnerung behalten werde, dass wir mal drei Australier hatten, die das Auftaktspiel gewonnen haben und dann sogar einer noch ins Halbfinale gekommen ist. Da kamen so ein bisschen Vibes auf von Kyle Anderson, Corey Cadby, Damon Hatter. Hatter ist ja auch heute noch dabei und war auch unter denen, die ein Spiel gewinnen konnten. Ich denke, dass wir das schon länger nicht mehr hatten, dass wir schon öfter World Series Turniere hatten, wo man mal gedacht hat, ah, da könnte ja jetzt jemand von den Internationals überzeugen und es ist dann doch weitestgehend nicht so gelaufen und ich müsste überlegen, wann wir das letzte Mal jemanden von dieser Seite im Halbfinale hatten. Oh, Raymond Smith ist natürlich gemeint, ja, das muss man, kann ich ja an der Stelle auch einmal nochmal sagen, jetzt muss ich gerade noch mal gucken, der sich durchgesetzt hat, zunächst gegen Stephen Bunting, fast 100 gespielt hat, da wäre er also fast gewesen, klares 6 zu 2, 12 Darter, zweimal 13 Darts, 124 ausgeworfen. Und dann hatte er vielleicht auch ein bisschen das Glück, dass es danach gegen den anderen siegreichen Australier ging, der ja eigentlich auch kein International ist, aber Adam Leake jetzt ja auch nicht, haben wir auch noch nicht so oft auf der Bühne gesehen. Und da hat er alles im Griff. Spielt auch richtig gut, über 96 im Schnitt und macht das mit 6 zu 3. Und dann kommt halt das Halbfinale gegen Price, müsste das gewesen sein, wo er vielleicht nicht mehr ganz so stark ist, immer noch ordentlich spielt, aber halt klar mit 2 zu 7 unterliegt. Das ist für mich so die Geschichte des Turniers gewesen. Und ansonsten, Johnny Clayton gewinnt es halt, schlägt Price mit 8 zu 4, hat am Freitag auch Probleme gehabt. Puha, 4 zu 2 vorne gewesen, am Ende im Decider gegen Clayton unterlegen gewesen. Viertelfinale, typisches Clayton-Spiel, 86% auf die Doppel gegen Van Veen. Ansonsten 90er Schnitt. Halbfinale spielt er gut, steigert sich auf über 98 mit einem 7 zu 2 gegen James Wade. Viele gute Finishes. 118, 80, 135, 64. Viel typisch Clayton. Und auch im Endspiel ist er erstmal weit vorne mit dreimal fünfter Aufnahme. Dreimal dritte Aufnahme, da hätten wir uns aber gefreut. Dreimal fünfte Aufnahme, 3-0 vorne, 158 gecheckt. Den Vorsprung gibt dann nicht mehr her, auch wenn die Matchstarts am Ende ein bisschen schwer fallen. 124 zum Match gecheckt, knapp 95er Average. Davor interessanterweise auch Wurf aufs Bull verweigert, wo der Gegner auf 56 Rest stand. Aber da könnte man ja wieder zum Kern kommen. Es ist ja nur ein World Series Event, also und wehgetan hat es ihm am Ende auch nicht.
Das war so der skurrile Moment dieses Finalabends dann irgendwie. Und Johnny Clayton hat ja auch gesagt, da ist das Gehirn einfach mal kurz eingefroren. Was anderes war es nicht, weil Price war auch reichlich irritiert, so nach dem Motto, stehe hier auf 56 und lässt mich ran. Okay, vielen Dank, hat es dann auch in zwei weggecheckt. Und dann wäre es vielleicht noch mal kurz spannend geworden, weil Price dann auch so das Break zum 7 zu 4 noch macht und dann könnte vielleicht sich so ein Gedanke festsetzen, aber es wäre halt nicht Johnny Clayton, wenn er dann nicht einen Zwölfer nochmal zum Abschluss bereithalten würde. 124, auch so ein typisches Checkout, vielleicht neben der 121, was dann bei Clayton auch immer im Tank ist. Und man muss sagen, Doppelmaschine habe ich mir auch aufgeschrieben. Wenn ich es nicht falsch habe, hat er 21 Doppeltreffer am Finalabend gehabt und das bei 32 Versuchen. Also
Boah,
die
da kamen ja dann
Final.
noch die Matchstarts dazu, die er nicht genutzt hat.
Also
Da
genau, also
wäre mal.
eigentlich, ich weiß gar nicht, wo er beim Finale kurzfristig bei 7 von, müsste er auch bei 7 von 10 gewesen sein. Also wirklich Viertelfinale 6 von 7, Halbfinale 7 aus 10 und Finale wäre das auch möglich gewesen. Dann hätte er hier einen kompletten Finalabend mit über 70% Doppelquote durchgezogen. Also wir hatten ja schon mal seinen Rekord beim Masters, müsste er gewesen sein, mit 10 von 11 auf Doppel. Also Johnny Clayton hat das schon durchaus drauf, solche Doppelrekorde an einem Tag, wo es läuft, auch zu zeigen. Aber das war schon ja, an diesem Finalabend Clayton in Reinform. Das darf man definitiv so festhalten. Ja, glaube genau, Price im Finale, auch auf der World Series immer wieder, auch in Australien und Neuseeland ist ihm das da schon gelungen. James Wade hatten wir noch im Halbfinale mit dabei und ansonsten, ja, hast du die Australier schon skizziert? Wird vielleicht die Chance auch nutzen, bei Raymond Smith einmal kurz zumindest einzuhaken, weil ich für mich auch sage, das überrascht mich auch jetzt nicht, dass das so gekommen ist. Klar, Stephen Bunting macht eigentlich auch eine gute Partie, 99er Schnitt und verliert mit 2 zu 6, aber bislang hat Smith halt. Ja, auch tendenziell hat er sogar im letzten Jahr, glaube ich, überlegt, die WDF-WM, sogar wenn es so gekommen
Er
wäre,
hat das
vorzu.
sogar.
Ne, war so, ne? ANZ
Er hat
Premier
die
League und so weiter.
WDF-WM. Ja.
Genau, also dass er
Dieses
sogar
Jahr will er es
dies.
anders machen.
Ja. Genau, und das meinte ich nämlich, dieses Commitment im letzten Jahr oder zuvor eben nicht gehabt. Und ich meine, Raymond Smith war schon mal im WM. Lass mich lügen.
Achtelfinale.
Achtelfinale und dann wäre es ja mit der Tourkarte und Max Hopp und Mervyn King und dies und jenes gewesen.
Ich meine, der, klar, wir haben da auch, glaube ich, nochmal eine zweite WM von ihm gesehen, wo er uns dann eher enttäuscht hat. Aber so grundsätzlich ist Raymond Smith jemand, bei dem ich absolut dran glauben würde, dass der sofort auch auf der Tour sich einfinden und zurechtfinden würde. Aber da gibt es eben die Familie und dass er, ja, dass er da diesen Schritt so nicht machen möchte. Und deswegen taucht er ab und zu sporadisch auf. Das sind halt auch Dinge, Geschichten, die halt dann doch der angeblich professionelle Dartsport erzählt, dass du da jemanden hast, der durchaus Top-32-Potenzial hat, aber den halt nicht auf die Tour kriegst, weil entweder die Anreize zu klein sind oder diese Tour es nicht schafft, halt international genug zu sein. Gut, da kommt dann halt einfach auch beim Dart dazu, dass es ein Sport ist, den du auch in seinem Alter mit Mitte 40, Ende 40 noch ausüben kannst. Und ja, schauen wir mal, was als nächstes passiert. Sein Sohn scheint ja, spielt ja weiterhin auch, aber kommt halt weiterhin nicht an das ran, was der Vater da unter anderem an diesem Wochenende abgefackelt hat auch. Also starke Leistungen, verdientes Halbfinale. Und mal gespannt, ob er das nach Australien mitnehmen kann.
An diese Leistung kommt in Down Under wirklich niemand dran. Adam Leake hat diesen Sprung gemacht. Einfach mal spontan nach England fliegen und gar nicht wissen, wie man das überhaupt angehen möchte. Und hat jetzt eine der Tourcards. Jetzt auch mit Kängurus neben dem Lauch auf dem Shirt. Sieht auch völlig verrückt aus. Das noch so als Randnotiz. Hat aber eben Ross Smith schlagen können, der sich ärgern muss, der zwei Aufnahmen Matchstarts am Ende
Sechs
verscheppert bei
Matchstarts,
seinem
ja.
World Series Debüt ja auch. Also für Ross Smith auch eine, ja, große Chance in Anführungsstrichen. Die World Series Finals, die sind im Zweifel auch sicher, weil alle Spieler, die wirklich jetzt bei beiden Turnieren, New Zealand Darts Masters und Australian Darts Masters dabei sind, die haben ja schon zwei Punkte sicher für die Rangliste und das sollte im Regelfall, besonders für Ross Smith, weil nach Order of Merit dann gesplittet wird, reichen, um bei den World Series Finals einfach dabei zu sein, weil man zweimal überhaupt an der World Series teilgenommen hat. Ansonsten hatte ich noch so ein letztes knappes Duell aus der, oder zwei knappe Duelle in der ersten Runde. Simon Whitlock verliert 4 zu 6 gegen Josh Rock, war aber auch eigentlich vom Niveau gar nicht so da, hat aber auch. Ich höre es an deiner Reaktion, ja, eine Menge Darts auf Doppel verpasst, um wenigstens in den Decider zu kommen. Also das ist da noch passiert. Und ein Ben Robb, der gegen Damon Hatter 4 zu 1 vorne liegt. Und dann tut Damon Hatter plötzlich verrückte Sachen. 11 Darts, 12 Darts, 14 Darts, spielt eine echt beeindruckende Serie. Davon ist dann aber im Viertelfinale gegen Gervin Price nicht genug übrig. Zwischen Ben Robb und Damon Hatter gab es auch irgendwie eine familiäre Verbindung, von der ich bislang gar nicht wusste. Also Cousin 97. Grades oder so. Also da gibt es einen neuseeländischen Einschlag in Hatters Stammbaum. Das waren so noch ein paar Randnotizen aus der Neuseeland-Ecke. Und sonst habe ich zum Abschluss vielleicht dieses World Series Events noch eine Info oder ist allgemein schon durch die Darts-Medien, sag ich mal, gegeistert. Es wurde nämlich rund um das Wochenende plötzlich berichtet von einem möglichen nächsten World Series Event in Hongkong. Die South China Morning Post berichtet. Im Spiel ist die 10.000 Zuschauer fassende Kai Tak Arena. Also Hongkong und Norwegen wurde in diesem Artikel lustigerweise genannt. Möglicherweise Ersatzstandort oder der nächste Standort des Nordic Darts Masters. Aber ja, Hongkong, Asien zurück auf der World Series. Haben wir, glaube ich, auch ein bisschen drauf gewartet.
Ja, ich meine, war natürlich immer die Geschichte, was musst du tun, um da das Zuschauerinteresse zu kriegen? Es gab ja schon 2004, jetzt erinnert sich der Onkel wieder an früher, den Telekom Cup in China. Es war das erste Mal, dass die PDC da drüben angefangen hat. Und dann kann ich mich halt noch an dieses World Series Turnier in Tokio erinnern, wo die Japaner bei jeder Aufnahme, bei wirklich jeder Aufnahme applaudiert haben. Taylor gegen Van Barneveld. 45! Klatsch, 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 klatsch. Das war echt so. Ich saß da. War noch eine Zeit, wo ich noch alles eingesogen habe und das auch geguckt habe und gedacht habe, okay, interessant. Ja, also fehlt auf jeden Fall. Gut besuchtes Event, fehlt auf jeden Fall. Norwegen fände ich auch spannend, wird, glaube ich, aber trotzdem nicht dazu führen, dass ich mehr World Series gucke.
Das werden wir uns dann vielleicht ansehen. Vielleicht wird ja auch nochmal ein Modus gebastelt. Das werden wir sehen.
Ja, das
Das.
wäre natürlich auch nett. So Spielereien wie bei der Last Flight-Serie,
Ach
das dann
so.
plötzlich heißt, so,
Irgendein Zuschauer
ja.
zieht noch so ein Schnipsel und sagt so: Ab jetzt spielt er mich das Single out.
Ja, oder
Ja.
wer als nächstes das Bullseye trifft oder
Aber
sowas,
auf
oder
einem
lass
Bull-Shooter-Automaten.
die. Ja. Nee, da müsste schon einiges passieren. Aber prinzipiell neue Standorte, die klingen beide gut für mich, ja.
Ja, ich glaube, wirklich diese Asien-Lücke nochmal zu beackern, das glaube ich, ist der Weg. Und man muss, wie du auch gesagt hast, die Chancen für einen Raymond Smith oder auch für die asiatischen Spieler einfach schaffen, sich auch außerhalb des einmal im Jahr WM möglicherweise zu spielen, sich da anzubieten und dass man da dann wirklich vielleicht 10, 20 Spieler hat, für die sich auch lohnt, irgendwie eine regionale Tour zu betreiben, zu der vielleicht auch Zuschauer kommen, also Asian Tour als European Tour Pendant
Ja, du
möglich
musst,
zu
glaube ich,
machen.
irgendwann in so eine Richtung kommen wie bei der WDF. Das ist nicht gut ausbalanciert, dass da, wenn da Goldturnier drüber steht, das halt dann ein Goldturnier ist, egal wer mitspielt. Und dann gibt es halt so und so viele Punkte und du bist bei Lakeside dabei und so halt. Das ist nicht das ausgeklügelste System. Dann muss man halt auch ein paar Ranglistenturniere im Jahr veranstalten, die man dann halt auch für die Top-Pros öffnet und wo dann die Möglichkeit, wie man dann vielleicht auch so legt, dass theoretisch auch die Leute aus Europa mitspielen können und dann aber auch ein paar Turniere wird es dann vielleicht auch, also keine Ahnung, also ich glaube, das wäre ein erster Schritt, dass du halt auch Turniere veranstaltest, die dann doch auch irgendwie in die PDC-Weltrangliste reinzählen, damit jemand, der eine Tourkarte hat, aus den Regionen auch überhaupt erstmal einen Anknüpfungspunkt hat.
Ja. Diese Integration, aber das ist, glaube ich, ein Thema für wann anders nochmal, das überhaupt zusammen zu kriegen und zu sagen, kann man das überhaupt miteinander verbinden, eben aufgrund des unterschiedlichen Leistungsniveaus. Ich glaube, mit diesem offenen Punkt können wir die World Series für den Moment abschließen. Wir sind ja nächste Woche auch schon wieder
Wir
unterwegs in
freuen
Australien zum
uns
Abschluss.
schon so.
Ja, aber es gibt vielleicht ja auch die Chance, das ist das einzig Spannende, finde ich auch an der Geschichte, dadurch, dass wirklich ja 24 Spieler über die World Series Rangliste sich für die Finals qualifizieren. Das ist dann immerhin ein TV-Turnier und in Europa und so weiter. Es ist natürlich für jeden der lokalen Spieler die Chance, ein Sieg bedeutet 3 Punkte für die Rangliste und dann bist du da bei dem Finalturnier dabei und dann lohnt sich das dann auch mal. Das sei noch an der Stelle gesagt, aber wir gehen jetzt hier nicht die Rangliste im einzelnen Detail durch. Das werden wir dann aber tun bei der Challenge Tour, die in Milton Keynes stattgefunden hat. Vorletztes Wochenende, die Events 16 bis 20. Natürlich, weil es parallel zur PDC Europe Next Gen und dem letzten Wochenende dort war, war die deutsche Reisegruppe entsprechend etwas ausgedünnt. Unterbuchner war dabei, Barkhausen, die ja dieses Jahr nicht das große Next-Gen-Commitment gefahren sind. Daniel Klose und Florian Preis, die schon für die Super League qualifiziert waren, die konnten sich das dann auch definitiv erlauben. Ich glaube, bei Daniel Klose hätte dann auch so oder so bei der Challenge Tour das Commitment gelegen. Wir hatten jetzt über 3 Monate Pause auf der Challenge Tour. Jetzt kam es zurück. Und wenn ich jetzt eben den Namen Daniel Klose schon gesagt hatte, auch einleitend ja schon das vielleicht beste Challenge-Tour-Wochenende eines deutschen Spielers. Ich liste es einmal nur auf, im zweiten Event am Freitag schon das Viertelfinale erreicht. Dann geht es am Samstag ins Finale, nochmal in ein Achtelfinale und ja, am Sonntag kommt dann wirklich noch die Kirsche auf der Torte drauf mit dem Titel Was ein beeindruckendes Wochenende von Daniel Klose.
Ja, ich meine, das hat man ja am Freitag vielleicht auch schon gesehen. Glaube, da war der niedrigste Schnitt über den ganzen Tag verteilt. Über, lass mich jetzt nicht lügen, 8, 9 Spiele müssten das ja dann gewesen sein. 93er.
Ich habe es mir
So.
aufgeschrieben, das war bis zum Finale am Samstagnachmittag in 16 Spielen, war 93,46 der niedrigste Schnitt in 16 Spielen.
Ja, also man hat dann schon am Freitag gedacht, boah, krass, der muss sich doch eigentlich dafür belohnen. Ich meine, Gehen wir es vielleicht im Einzelnen. Ich habe immer nur mir auch die Sieger aufgeschrieben von den jeweiligen
Ja,
Turnieren
gerne.
und dann, was Daniel Klose gemacht hat letztlich. Viel mehr ist.
Ja.
Die Challenge Tour 16, die gewinnt Derek Carlsen, der im Endspiel einen 1:4 Rückstand dreht. Da waren Daniel Klose unter den letzten 64, übrigens genauso wie Jannis Barkhausen und Michael Unterbuchner. Und ja, da hat Dan the Man trotz eines 100er Averages die Niederlage kassiert. Der Gegner spielt halt 104. Kann dir auf der Challenge Tour immer passieren. Im Spiel davor checkt er halt im Decider 147. Also es waren nicht nur die Averages, es war eben auch das Timing und das Finishing, das ihn bis auf ein, zwei Ausnahmen nie im Stich gelassen hat. Und das war ein bisschen Ernüchterung, dass er da drei richtig gute Spiele macht, und trotzdem in den letzten 64 rausgeht. Und dann kommt Nummer 17, Titel für David Davis. Zweiter Titel für ihn, spielt 103 im Endspiel. Und da haben wir Daniel Klose, wie du schon angesprochen hast, im Viertelfinale gehabt, spielt viel Mitte 90, einmal auch eine 104, hat einen 2:4 Rückstand zwischendurch mal gedreht, mit unter anderem einem 104er Finish. Dann in den letzten 8 Chancen zum 4:4 nicht nutzen können. Ja, und der schlechteste Schnitt am gesamten Freitag ist eine 93. Und ein Viertelfinale und eben diese letzten vier. Ich meine, er war immerhin zweimal im Preisgeld. Irgendwie hatte man trotzdem das Gefühl, Mensch, was passiert denn, wenn er so weitermacht und sich trotzdem nicht belohnen kann? Das ist zum Glück so nicht gewesen. Wenn du irgendwo einhaken willst, musst du es mir nur
Genau,
sagen.
nee, aber sonst kann ich das genau übernehmen, diese Stelle, dieses am Ende des Freitags zu sagen, bei diesem Niveau eigentlich nur ein Viertelfinale und das ist grotesk, weil Challenge Tour ist, ja, ist ein irres Format im Allgemeinen. Geht nur bis 5 Legs, du hast wirklich eine derart breite zweite Reihe, die da Möglichkeiten hat und dann gehst du vielleicht auch am Freitagabend ins Bett und denkst dir so, Mann, das, was jetzt der Davies hier gemacht hat, das hätte ich eigentlich zu Ende bringen müssen wollen. Und dann spielst du am Samstag einfach 1:1 komplett so weiter. Und das, ja, ich muss auch sagen, das ist ja auch nicht einfach nur Proto-Niveau, was Daniel Klose gespielt hat. Das ist Niveau eines Top 20, Top 25 Spielers auf der Pro-Tour. Und auch wenn man sagen muss, klar, ein Leck weniger von der Distanz, aber dann ist ja auch bei, sag ich mal, ein paar Doppelfedern, auch schneller mal der Ausreißer nach unten geschafft, dass du eben vielleicht zwei schlechte Lecks dabei hast und da verschepperst du zwei Aufnahmen auf Doppel. Und ich glaube, das ist auch so das, was ich mir von diesem Wochenende mitnehme. Das Finishing von Daniel Klose, das war, glaube ich, in der Vergangenheit auch durchaus ein, das, was er vielleicht auch als Probleme gesehen hat. Scoring lief immer schon gut und wenn es dann aber darum geht, mal mit drei Darts auf Doppel in wichtigen Momenten zu bestehen. Das ist ein paar Mal zu häufig vielleicht passiert, deswegen ging es auch von der Tour runter, dass ihm das dann nicht gelungen ist. Aber er besteht ja hier eigentlich fast jede Situation an diesem Wochenende und du hast es dann schon gesagt, wenn wir jetzt in den Samstag vielleicht mal übergehen, Challenge Tour Event Nummer 18, da geht es dann eben ins Finale durch. Sieger am Ende ist Archie Self, auch 16 Jahre jung, hatten wir auch schon häufiger hier im Podcast thematisiert, was ein Typ auch. Klar, im Finale, da war wirklich das erste Mal so ganz bisschen der Tank leer. Das war das erste Mal, dass es an diesem Wochenende dann unter 90 im Schnitt ging. Knapp mit 4:5 unterlegen und da waren schon einige Matchstarts vorher bei Archie Self dabei, der dann auch Schwierigkeiten hatte, erst
Ja.
über die Ziellinie zu kommen. Sonst wäre er auch irgendwo bei einem Schnitt von 100 Punkten ausgelaufen. Und bei Daniel Klose muss man aber dann sagen, sind die beiden Spiele davor sicherlich so, dass, ja, die Königsspiele 5:3-Sieg gegen Henry Coates, ja kürzlich Proto-Sieger, den schlägt er mit einem 101er-Schnitt. Und dann Steve Lennon, den früheren Tourcard-Holder, der einen 108er-Schnitt gegen ihn spielt. Und Daniel Klose gewinnt dieses Spiel trotzdem mit 5:3. Also atemberaubende Partie, spielt einen 12-Darter zum Abschluss, checkt die 161. Das war wirklich, ja, von einem anderen Stern schon. Und auch da Finale schon mal 2000 Pfund in der Tasche. Im 19. Event dann nochmal ein Achtelfinale dazugekommen. Es ist fast erstaunlich, dass das dann so ein Turnier ist. Da hätten wir vielleicht in einer anderen Folge drüber geredet und gesagt, ja, dies und jenes ist passiert. Da würden wir jetzt sagen, ja, war halt noch mal so ein Achtelfinale dabei, nimmt man auch noch mal mit. Das war wahrscheinlich dann aber auch das bitterste Ausscheiden, was das Spiel betrifft. Verliert gegen Joseph Haywood mit 4 zu 5, wo er wirklich vorne liegt und dann wirklich erstmals so eine Szene hatte. 60 Rest nach 12 Darts und er kann es in zwei Aufnahmen nicht räumen und wird deswegen noch abgefangen. Das war dann so ein bisschen schade an der Stelle, dass da auch durchaus noch was drin gewesen wäre. Am Ende geht der Titel da an Dylan Slevin, der hier erfolgreich ist. Aber es wäre ja nicht dieses wohl beste Challenge-Tour-Wochenende eines Deutschen, wenn nicht am Sonntag dann noch das ganz Große gekommen wäre.
Ja, er holt sich dann tatsächlich den Titel, hat da tatsächlich auch mal ein, zwei Spiele, auch mal unter 90 dabei, lustigerweise, aber trotzdem sehr erfolgreich. Ich meine, er gibt bis zum Viertelfinale nur drei Legs ab. Das ist schon außerordentlich. Hat im Halbfinale einen 2-4 Rückstand gegen Scott Waits und dreht das, checkt mehrfach mit dem letzten Dart in der Hand, wo der Gegner bereit steht, um das abzuräumen. Und dann ein klares 5-1 im Endspiel und garniert von einem 111er Finish. Ab dem Achtelfinale spielt er immer mindestens 91, eher ein bisschen höher und, sehr konstant unterwegs, dass ja, da nochmal die Krönung zu haben, da nochmal sicherlich auch zu wissen, ich spiele gut, ich habe mich vielleicht bislang noch nicht zu 100% belohnt und das aber nicht gegen sich arbeiten zu haben und wenn es dann im Griff zu haben und diesen Sonntag zu seinem Sonntag zu machen und sich in eine unfassbar gute Position zu bringen, um der erste Deutsche zu sein, der sich über die Challenge Tour für die WM qualifiziert. Also das ist schon außerordentlich, ne? Michi Unterbuchner, der war letztes Jahr nah dran, war auch dieses Wochenende einmal im Viertelfinale, war aber, was ich gelesen habe, auch nicht unbedingt zufrieden mit der Konstanz. Aber ja, Daniel Klose, das hat sich irgendwie am vergangenen Wochenende auf der Next Gen schon auch angedeutet, aber das so mitzunehmen und trotz gewisser Momente, wo er auch denken konnte, hey, ich spiele doch hier eigentlich jetzt schon gut und es reicht nicht und dann vergebe ich Matchstarts nach einem langen Samstag noch im Achtelfinale und das dann einfach abzuschütteln und den Sonntag so zu spielen, kann man gar nicht oft genug Chapeau sagen.
Ich will jetzt auch kein großes Jumping to Conclusions oder so, aber man kann hier durchaus auch so ein Wort wie bester Spieler ohne Tourkarte in den Mund nehmen, weil nicht mal mehr nur wegen des Niveaus, das wäre ja schon alleine. Er ist, glaube ich, zusammen mit Derek Colson und noch einem Jack Aldridge der Einzige, der über die Challenge-Tour-Saison wirklich über die 90er-Marke komplett spielen kann. Aber auch eben diese mentale Komponente nach vier Turnieren. Du weißt, eigentlich bin ich der beste Spieler dieses Wochenendes vom Niveau her. Und dann musst du dieses Sonntagsturnier auch irgendwie noch annehmen und tust das dann auf diese Weise, schlägst den ranglistenführenden Derek Colson halt im Finale. Das sind dann schon nochmal Geschichten. Und dann haben wir jetzt nämlich auch in diesem Jahr erstmals drei deutsche Siege auf der Challenge Tour in einem Jahr. Zweimal Daniel Klose, einmal Florian Preis. Und wie gesagt,
Dem
vom
es leider
Wochen.
nicht so gut läuft, ja.
Ja, genau, das können wir vielleicht dann hier mal ganz kurz einbringen. Genau, der hat immerhin dann am letzten Tag noch einen Sieg geholt, aber eben ein ganzes Wochenende lang auch ohne Preisgeld geblieben. Ja, werden wir vielleicht dann auch Richtung Super League nochmal drauf gucken, ob man da eine andere Formtendenz nochmal erkennen kann. Oliver Klein hatten wir auch dreimal im Preisgeld. Das soll dann durchaus auch nicht unter den Tisch fallen. Aber ja, zu dieser Titelserie auf der Challenge Tour. Wir hatten auch so in der Vergangenheit von den Wochenenden her, Dragutin Horvat hat 2023 und 2024 schon mal zwei Finals an einem Wochenende geschafft. Bei Michi Unterbuchen hat sich letztes Jahr wirklich sehr gut über das Jahr verteilt. Aber dass jemand hier an einem Wochenende so abreißt, das hatten wir wirklich noch nie. Auch, dass ein deutscher Spieler zwei Challenge Tour Events in einem Jahr für sich entscheiden kann, hatten wir noch nie. Bevor wir zur Rangliste dann jetzt abschließend kommen, wäre das nämlich auch meine Frage, mal so ein bisschen trivia-mäßig hier. Weil allgemein muss man ja sagen, auf der Challenge Tour war bis Corona Deutschland ja gar kein Faktor. Einfach weil die Standorte immer in England waren. Und erst als das dann gesplittet wurde für Corona in EU und UK und dann wieder zusammengeführt, da ging es dann so langsam los. Da hätte ich natürlich die Frage: Erstens, wer war der erste deutsche Spieler, der überhaupt ein Challenge-Tour-Event gewonnen hat? Und dann noch lustigerweise, wer der erste deutschsprachige Spieler aber allgemein war. Also, dass du mir noch aus dem Hut des Onkels zaubern kannst.
Der Kollege aus dem Saarland, der nicht Gabriel Clemens
Ja.
heißt und auch nicht Jens Kniest, wo mir der Name aber gerade wirklich entfallen ist,
Gebe ich ihn dir, aber Steven Noster.
ja, der
Das klingt
zweimal
richtig.
müsste das gewesen sein, auf der Challenge Tour erfolgreich war. Und Michael Rastowitz ist,
Dann ziehe ich aber meine Aussage mit Klose eben zurück. Also dann gilt das nur mit den zwei Titeln in einem Jahr für die vereinigte Challenge Tour,
müsste
natürlich.
bei
Genau.
Noster
Weil, ja,
eigentlich mit
genau,
zwei
mir
Titeln.
hast du aber völlig recht, genau. Er hat zwei Titel auf der EU 2021 Gold. Ja.
Von Rastowitz ist auch richtig.
Absolut, 2018 gewinnt Michael Rastowitz ein Challenge Tour Event. Ich habe das aber deswegen auch gefragt, weil ich es lustig finde. Wenn man es streng nimmt, hat das allererste Challenge-Tour-Event aller Zeiten Roby John Rodriguez gewonnen.
Weil es
Aber
damals noch so hieß, aber die Jugendtour war.
genau, weil damals, ja, es gab die Youth Tour schon 2011 und die eigentliche Challenge-Tour, so wie wir sie heute kennen, die wurde erst 2014 eingeführt. Aber ja, das erste Event unter dem Namen Challenge-Tour hat wirklich Roby John gewonnen. Aber das sind jetzt alles noch so Randnotizen, die wir haben. Dragutin Horvat war eben der erste Deutsche 2023, der auf einer Challenge-Tour gewonnen hat, in der wirklich EU und UK zusammen unterwegs waren. Und Daniel Klose macht es jetzt hier wirklich wie niemand zuvor und rückt damit auf Platz 3 in der Rangliste vor. Und das ist jetzt aus diversen Gründen spannend. Also auf der Challenge-Tour gibt es ja zwei Tourkarten zu gewinnen und drei WM-Plätze. Tourkarten wären aktuell Derek Colson und Joe Hunt. Derek Colson hat 15.150 Pfund, Joe Hunt 13.050 Pfund. Der hatte auch ein Wochenende zum Vergessen, also hat da die Führung abgeben müssen und ja, hat jetzt eben auch Daniel Klose etwas im Nacken sitzen mit 10.800 Pfund. Bedeutet also, es ist Schlagdistanz im Sinne von, wenn Joe Hunt kein Preisgeld gewinnt, könnte Daniel Klose mit einem Turniersieg vorbeirücken. Und das würde dann natürlich in Richtung Tourkarte auch gehen können als Zweitplatzierter. Das ist schon mal die eine Geschichte. Und wenn wir dann über die WM-Qualifikation sprechen, dann reden wir über drei Plätze und vor allem über den Umstand im Gegensatz zu Cam Crabtree auf der Development Tour. Da haben wir ja die Geschichte auch mit Leon Weber, wo Cam Crabtree wirklich überhaupt nicht sicher für die WM qualifiziert ist. Dagegen ist das bei Joe Hunt 100% safe. Also
Ja,
es wird
ja.
definitiv ein WM-Platz nach
40.000
hinten.
habe ich jetzt
Genau.
gesehen in der Tour und wir haben irgendwas, wir wissen noch nicht genau, aber man
Es
wird
wird
wohl bei
vielleicht bei Mitte 30
32,
maximal rauslaufen,
33,
ja.
34 irgendwo rauslaufen. Das bedeutet, dass Klose nicht auf den Viertplatzierten gucken muss, sondern auf den Fünftplatzierten. Und der heißt Tommy Lishman und ist 2.450 Pfund weg. Also es ist zumindest das Ruhekissen, wo aber jeder sagt, das sollte es natürlich nicht sein, zumal der letzte Block aus 4 statt 5 Turnieren besteht. Er wird schon noch ein bisschen Preisgeld brauchen, aber dass da jetzt zwei hinter ihm komplett eskalieren und er gar nicht, also ich glaube, das ist nicht ganz so realistisch. Ich möchte damit sagen, die Ausgangslage ist hervorragend. Aber Daniel ist, glaube ich, erfahren genug. Das ist sicherlich auch ein Faktor. So ein Wochenende mit Ende 40 so zu spielen, wie er das getan hat, und am Schluss nochmal den Titel rauszuhauen, sicherlich auch nochmal etwas, was wir einfach auch nochmal erwähnen sollten. Aber er ist erfahren genug. Andererseits, ja. Diese WM, er will sie unbedingt erreichen. Er stand schon im Super League-Finale. Er war über die Pro Tour auch mal nicht weit weg. Er hätte es total verdient. Aber das kann natürlich auch die Nerven ein bisschen flattern lassen. Wenn ich tippen müsste, würde ich schon sagen, es reicht. Aber wir sind eben noch nicht in dem Bereich, wo wir sagen können, okay, das ist safe. So.
Es ist ja auch an diesem Wochenende schon das ein oder andere dann so gut für ihn gelaufen, dass eben dann Tommy Morris das Finale gegen Dylan Slevin verliert, dadurch eben da 1000 Pfund dann auch fehlen, die nochmal näher dran gewesen wären. Im letzten Event spielt Michi Unterbuchner aus deutscher Sicht super mit, schlägt nämlich Tommy Lischmann, dass der da keinen weiteren Run bekommen konnte, der auch ein nicht so dolles Wochenende hatte. Aber ich bin auch da so ein bisschen Vorsicht vor den vorschnellen Schlüssen, weil es kommt auf dermaßen wenige Spieler an, nämlich zwei. Und desto geringer ist dann auch die Sicherheit. Also selbst ein Harry Ward, nehme ich jetzt mal Platz 13, 5.850 Pfund, der könnte am letzten Wochenende ein Finale und einen Titel holen. Und wenn Klose parallel nichts holt, zieht er vorbei. Also da sind Spieler theoretisch auf Platz 10, 11, 12, die am letzten Wochenende durchdrehen können. Und deswegen, solange es auf so wenig Spieler ankommt, das werden wir gleich auch bei der bei der Next Gen nochmal sehen, bin ich da wirklich sehr, sehr vorsichtig. Es ist aktuell wahrscheinlicher, dass sich Daniel Klose für die WM qualifiziert, als dass er es nicht tut. Ganz theoretisch haben wir da auch noch einen Derek Colson, der auf der Pro Tour aber so gut 6000 Pfund Rückstand hat. Der könnte sogar noch einen WM-Platz theoretisch freimachen, wenn er bei den letzten Players Championships abräumen sollte. Und Joe Hunt, da wäre dann noch was ganz Verrücktes. Der könnte auch theoretisch, wenn er die Challenge Tour Order of Merit anführen würde am Ende, sich für den Grand Slam qualifizieren. Der hat die Players Championship Finals. Und dann spielt er sich irgendwie so verrückterweise in WM-Achtelfinale vor. Dann reicht sogar Platz 3 zur Tourkarte. Aber das sind ja jetzt alles ziemlich wild in den Raum geworfene Sachen. Daniel Klose ist auf jeden Fall auf einem guten Weg und damit ja, freuen wir
Gut,
uns auf das letzte Challenge Tour Wochenende.
müssen wir nur noch 5, 6 Wochen warten, ne? Ende
Ja, Ende
September
September
müsste
ist schon
das.
vorbei, genau. Und da relativ frühes Ende, damit ja auch Grand Slam Platz und alles feststeht. Ich glaube, Development Tour ist ja dann auch immer etwas später. Ja, das haben wir im Blick. So viel zur Challenge Tour sei, glaube ich, gesagt. Und dann haben wir den Saisonabschluss schon hinter uns gebracht. Auf der PDC Europe Next Gen, die Events 15 und 16 standen in Sindelfingen an. Wie gesagt, Klose, Preis, Unterbuchner waren nicht dabei, Paul Krone, Jan Schmidt auch rausgezogen und zunächst auch René Adams. Das ist vielleicht sogar die verrückteste Geschichte des Wochenendes, noch vor Dragutin Horvat, die vielleicht nicht verrückt, aber dafür sensationell ist. Das waren so ein bisschen die Absagen, die dann noch, oder ja, einfach die Nicht-Teilnahmen, die hier noch mit reingespielt haben. Und ja, ich hab überlegt, wie man es aufzieht. Ich meine, zwei Turniere und so weiter, aber ich glaube, wir können die Chronologie so ein bisschen durch den Haufen werfen. Und wir müssen auch gar nicht so groß die Ausgangslage skizzieren, weil es war halt so, wie du am Anfang der Folge auch schon gesagt hast, Dragutin Horvat geht früh im ersten Event raus. Können ja vielleicht auch seine Geschichte der ganzen Woche nochmal skizzieren, aber deswegen müssen wir, glaube
Ich
ich,
meine,
einfach mit ihm anfangen.
was ich schon wichtig finde, ist, dass es auch am Samstag einen Spieler gab, der davor außerhalb der Top
Auch,
24
ja.
stand. Und der hieß Marcel Hausotter, der dieses Jahr ja auch auf der European Tour stark gespielt hat und wo ich auch, ohne jetzt in die Rangliste zu gucken, vorher gedacht hätte, der ist doch bestimmt irgendwie, der ist doch dabei. Ja, nee, er musste dieses Event am Samstag im Format Master Out halt auch gewinnen und watscht Tim Scholz im Finale mit 6 zu 0 und einem 101,33er Average auch ab. Und ja, viel mehr müssen wir jetzt zu dem Samstag vielleicht nicht unbedingt
Ja, ist aber vielleicht
sagen.
genau die richtige Chance, um zu sagen, das war natürlich etwas, was diesen Sonntag dann auch angeheizt hat, weil Tim Scholz eben ein Spieler um die Top 16 herum war, der dann plötzlich da reinmarschiert ist. Marcel Hausotter ist plötzlich da reinmarschiert. Ja, verdammt, jetzt hast du mir die Moderation umgedreht, aber ich nehme es trotzdem so hin, weil dann müssen wir jetzt vielleicht René Adams an dieser Stelle doch schon unterbringen, um so ein bisschen die Geschichte des letzten Tages aufzumachen, weil
Kevin Jussen im Viertelfinale auch
so,
gewesen.
ja.
Das heißt, das
Genau.
kam noch obendrauf. Das bedeutete, dann muss man es vielleicht schon so erzählen, dass ein René Adams plötzlich gedacht hat, ja, Mensch, ich sitze hier zu Hause und scheide auf dem Sofa aus oder was? Es war ihm wohl nicht mehr sicher genug. Und dann musste er sich abends um 21:30 Uhr in Hagen oder wo er jetzt mittlerweile lebt, ins Auto gesetzt haben, um irgendwie gegen 2:30 nachts in Sindelfingen anzukommen, irgendwie 4, 5 Stunden zu schlafen, wenn überhaupt. Und ja, irgendwie scheint der dieses Jahr sich Großes vorgenommen zu haben, redet immer wieder davon, der große Traum, das große Ziel, andere Sachen zurückgefahren. Ob das die Kombination ist, unter der man am Ende das Beste rausholt, weiß ich nicht. Ob es nicht mittlerweile auch viele, viele Leute gibt, die mindestens oder mehr oder besser spielen können als René Adams. Chapeau, dass er da dieses Jahr wieder zurückgekommen ist und ja auch schon einen guten Run bei der Next Gen auch gehabt hat. Also der kann immer noch Dart spielen. Träumen dürfen wir alle, aber ob das jetzt so realistisch ist, weiß ich nicht.
Ich glaube, er
Wäre
hat
ja
aber
vielleicht auch mal.
zumindest den richtigen Fokus, auch vielleicht, so wie ich es Van Dommel auch gesagt hat, dass er halt sagt, ich will kein Profi mehr werden, zwangsläufig, ich will einfach nur die WM spielen und dieses
Ja,
Ziel zu
klar.
haben und dem was unterzuordnen, ohne sich jetzt die ganz großen Fantasien zu machen, dass man zukünftig irgendwie einer der besten 64-Spieler der Welt wäre, finde ich dann auch den guten, realistischen Ansatz und ein großes Ziel vor Augen.
Also klar, es ist realistischer als manch andere und es gibt nicht so viele Plätze auf der Pro Tour und so weiter. Und wir wissen ja auch, wie mindestens ein Drittel, wenn nicht sogar mehr, der deutschen Tourcard-Holder gerade struggelt. Das klar, muss man alles auch in Relation setzen. Wäre natürlich auch mal spannend. Wir haben ja immer auch einen Super League-Teilnehmer vor der Super League bei uns in der Vorschau mit drin. Da geistern mir gerade einige Namen durch den Kopf und René Adams unter der Prämisse wäre natürlich auch spannend. Das müssen wir mal im Hintergrund besprechen. Um das mit ihm einmal noch zu Ende zu bringen, er hat das mit einem Achtelfinale am Ende abgesichert, ist, glaube ich, auf Platz 15 eingelaufen. Genau, und ansonsten,
Obwohl
ja, war halt die
ich
Frage.
würde aber zu Adams genau das noch unterbringen, weil ich das jetzt gehört hatte, auch dass er irgendwie 2 Stunden mit ChatGPT getextet hat und irgendwie die Chance so auf 0,05% sich nach Abschluss dieser Analyse belaufen hat. Aber das wollte ich wirklich gerne einmal unterbringen, weil es das eben auch bei Daniel Klose so dieses Thema, ja, das müsste ja eigentlich für die WM reichen. Und dann sage ich immer, ja, müsste, aber aus verschiedenen Gründen, jetzt sagt auch so ein bisschen das kleine mathematische Gehirn in mir, dass man da echt ein bisschen vorsichtig sein muss, auch weil du jetzt halt an diesem Wochenende mehrere Probleme hattest, nämlich zum einen, du hattest mit Klose
Von der
Corona-Preis,
Auslosung.
unter Buchner Schmidt, genau, komplett, genau, hast aber schon mal so 5 Top-Gegner für die anderen, die schon mal fehlten. Und bei einer kopflastigen Preisgeldverteilung, wie sie nun mal da ist, Halbfinale, Finale und dann insbesondere Titel, da wird richtig Kohle verteilt. Da hast du halt dann nur noch wenige einzelne Spieler hinter dir. Und wenn ausgerechnet die es schaffen, dann ziehen die auch vorbei. Und dann fehlt eben ein Daniel Klose, der vielleicht an so einem Wochenende sicher ein Halbfinale, ein Finale für wen anders wegblockt. Und du hast gesagt, die Auslosung. René Adams war ja in den letzten beiden Wochenenden nicht dabei. Und da wurde in 4 Turnieren noch zweimal FA Cup gespielt, wo immer große Chancen auch auf Überraschungen von hinten sind. Und dann hast du eben bei so wenigen Spielern, auf die es ankommt, hast du dann eben so 5 Nasen, die über dein Wohl und Weh entscheiden könnten. Hatten wir auch mal so eine Situation mit, keine Ahnung, Christopher Thon, dass bei der Q-School der krank war und deswegen gesagt hat, ich spiele lieber nicht, es müsste reichen. Und am Ende hat es nicht gereicht und dann doch, weil jemand abgesagt hat für die Final Stage. Es sind halt Wahrscheinlichkeiten, aber du hast bei so wenigen Spielern, auf die es ankommt, ein relativ geringes Sicherheitsniveau, dass du sagen kannst, ja, wenn jetzt aber genau die beiden es sind, die schaffen, dann schaut man wirklich doof aus der Wäsche. Und das sei an der Stelle auf jeden Fall nochmal gesagt, dass man da vorsichtig sein muss. Ich glaube eigentlich auch, ich war auch der Meinung, das kann bei René Adams nicht mehr anbrennen. Ich hatte ihn auf die Grafik vor dem Wochenende noch draufgepackt, so als Elften, als Letzten, so nach dem Motto, ja, der ist mathematisch nicht sicher, deswegen nehme ich den so ein bisschen in dieses Race noch auf, dass es für den nicht entschieden ist, aber dass es so eng wird, boah, hätte ich auch niemals gedacht.
Ja, dann gab es ja auch noch, ne, es gab Dragutin Horvat, es gab sicherlich noch ein paar andere Namen, die sich auch noch Hoffnung gemacht haben. Und Roby John Rodriguez hat am Tag vorher mit einem Viertelfinale nochmal aufhorchen lassen, ist dann am Sonntag im Achtelfinale an Ralf Steininger gescheitert, der jetzt, weiß Gott nicht, die Sterne vom Himmel gespielt hat, aber halt im Viertelfinale gelandet ist, wo er dann mit einem 68er-Schnitt ausgeschieden ist. Bei Roby traue ich mich aber zu sagen, dass der wahrscheinlich gute Chancen über sein regionales Finale der PDC Europe Start in Österreich hat, wobei bei Roby halt nichts Selbstverständliches aktuell, sehr schwankend unterwegs. Aber ja, dann müssen wir auf den Sonntag schauen und eigentlich darauf, dass Dragutin Horvat unter den letzten 128 gegen Alexander Presser, Name, der mir auch wenig sagt, mit 1:3 hinten liegt und spielt dann aber 15, 14, 14 Darts. Also das schon zu drehen, Wahnsinn. Und das dann hinten anzustellen und einfach weiterzumachen. Unter anderem Franz Rötsch und auch Patrick Reisenegger zu schlagen, da dann auch immer wieder mal an die 90 und über die 90 zu klopfen und auch im Endspiel 92,19 zu spielen. Umkämpftes Endspiel. Dragutin ist insgesamt der bessere Spieler, spielt aber halt auch gegen Jamie van der Weert, der konstanteste Spieler dieser Saison. Also Konstanz und Jamie van der Weert, das sind zwei Worte, die zusammengehören. Achtes Finale im 16. Turnier. Aber der spielt keinen guten Decider und Dragutin macht das Break, checkt mit dem letzten Dart. Also weiß ich nicht, ob ich jetzt noch künstlich mehr Spannung hätte aufbauen sollen, aber in der Regel kriegt man das ja mit. Also er gewinnt diesen Titel und schiebt sich dadurch noch hinein in die Top 16. Wenn er den Titel nicht gewinnt, dann ist er am Ende 17. mit dem Finaleinzug und Kevin Jussen ist 16. und dann muss Dragutin hoffen, dass Daniel Klose über die Challenge Tour sich qualifiziert für die WM und dann aus der Super League rausfällt. So ist jetzt Kevin Jussen derjenige, der anscheinend ja auch bis zum letzten Moment in der Halle war, sich das mit angeguckt hat und jetzt hoffen muss auf Daniel Klose und Dragutin Horvat. Ich habe es am Anfang gesagt, ja, der ta haut tatsächlich am letzten Tag diesen Titel raus. In einer Saison, in einem Jahr voller Wehwehchen und ungünstigen Ergebnissen und so weiter. Und ist tatsächlich der Ever-Present in 14 Jahren Super League zum 14. Mal dabei dann.
Und es war ja auch nochmal spannend, im Siegerinterview zu hören von Dragutin Horvat, dass er selber auch gedacht hat, es kann doch nicht sein, dass die anderen Gegner ja mich so derart fordern, aber es war auch sein, dass ich dann scheinbar gut, weil er sich gar nicht erst eine Platte machen musste, könnte dies und jenes, sondern er war so in diese Spiele auch eingezogen, dass er sagte, ich wurde so gefordert, dass ich das auch spielen musste und einfach gar keine andere Alternative hatte, keine Wahl als diesen Tag so durchzuziehen. Und man muss abschließend auch noch festhalten, schuld ist die Frau. Gab wohl auf der Rückfahrt vom letzten Wochenende in Sindelfingen noch so ein Gespräch und eine Aussage nach dem Motto, du würdest das bereuen, wenn du es nicht versucht hättest. Also dieses Ever-Present, 13 Jahre Premier League und dann das 14. Jahr nicht zu erreichen, obwohl man vielleicht am letzten Wochenende noch hätte spielen können bei all den Wehwehchen, wie du es genannt hattest. Das ist definitiv dann auch noch Teil dieser Geschichte. Wenn wir jetzt dann so die Namen danach hinter Top 16, Kevin Houston haben wir schon gesagt. Wir müssen auch Namen wie Kevin Troppmann, Pascal Virotzius einmal kurz nennen, weil auch da so ein bisschen spannend, wenn es einen Regional Champion in der PDC Europe Start geben sollte, der sagt, ich nehme nicht an diesen finalen Turnier teil, wo man sich dann nochmal den letzten Platz in der Super League oder die letzten 4 Plätze sichert, dann würde auch über die Next-Gen-Rangliste aufgefüllt. Das ist vielleicht noch so eine spannende Geschichte an der Stelle. Und dann können wir, glaube ich, nochmal auf die Jugend schauen. Da war dann die Ausgangslage so ein bisschen vor dem Wochenende auch, dass Finn Behrens und Kimi Seemann grundsätzlich sowieso safe waren, weil sie über die Jugendrangliste es auf jeden Fall schaffen würden. Finn Behrens hat es jetzt auch über die Hauptrangliste geschafft, aber Kimi Seemann ist eben aus der Top 16 rausgerutscht. Das ging dann eben auf Kosten eines Juniorenplatzes und da wird sich dann Finn Prokop ärgern. Schade auch für mich, dann hätte ich nämlich sagen können, dass ich einen der Super League-Teilnehmer in diesem Jahr schon mal geschlagen habe. Aber genug der Selbstreferenz. Er lag nur 10 € hinter Kilian Hohnstedt am Ende, der sich auch wirklich mit dem Viertelfinale nochmal in dieses Feld überhaupt reinspielt. Ja, Kimi Seemann, Dennis Baudis, Luca Wolf, Kilian Hohnstedt, das sind die Youth-Namen. Also auch da nochmal absolut Spannung bis zum Ende. Finn Prokop musste sich sogar in einer Gruppe mit Mika Donnewell und Jonathan Pavané durchsitzen. Hat das sogar geschafft und geht dann in den letzten 32, meine ich, raus. Und dann fehlt quasi ein Spiel. Auch bei Kevin Jussen hatten wir es, glaube ich, jetzt noch gar nicht erwähnt, aber der führt auch im Achtelfinale mit 3:1 gegen Tim Weber und hat sogar 2 Matchstarts. Dann wäre er auch an Carsten Hoffmann vorbeigezogen, im Übrigen, der auf Platz 16 noch so gerade einläuft und in der Gruppenphase ausgeschieden ist. Also Kevin Jussen hatte es da auch in der eigenen Hand, unabhängig von diesem Horvath-Ereignis, das wir hatten. Das also
Stimmt,
pickepackevoller letzter Tag. Dann können wir aber vielleicht auch wirklich ganz kurz über die sprechen, die es nicht geschafft haben. Wäre es für dich vielleicht so die größte Überraschung? Wir haben halt, wie gesagt, einen Kevin Troppmann, dann aus dem letzten Jahr noch Spieler, die im Achtelfinale waren, Franz Rötsch, Michael Klönhammer, Patrick Klingelhöfer, das sind so die großen Namen. Und mit Jarrett Becker auch ein Halbfinalisten, der es dann auch nicht mal über die Jugendrangliste geschafft hat.
ja. Ist schwer, sich da einen rauszuziehen. Kevin Troppmann, Michael Klönhammer, der ja eigentlich auch regelmäßig dieses Jahr gespielt hat, bei dem ich eigentlich gedacht hätte, dass der schon einen Weg finden wird, sich irgendwie zu qualifizieren. Ja, klar, Jarrett Becker würde mir auch einfallen. Ja, und André Welge hat dann halt am Schluss nicht mehr gespielt. Wenn man jetzt die Rangliste durchgehen würde, würde man sicher noch mehr Leute finden. Ich finde das ein bisschen schade bei Pascal Virotzius, weil der mir auch in der DDV-Bundesliga aufgefallen ist und er auch bei der Next Gen echt gute Momente hatte, aber es hat halt dann am Schluss nicht mehr ganz gereicht und dann auf ein neues, so nach dem Motto. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das auch passiert mit diesen Regionalgeschichten. Also da kann ja jeder mitspielen und so weiter. Das, was du da eben angesprochen hast, das wollte ich nochmal einordnen. Ich kann mich noch an die Super League Eastern Europe erinnern, wo man tatsächlich Qualifier gespielt hat, 3 Stück, einen Tag vor diesem Turnier. Und dann einer derer, die sich qualifiziert hat, noch zurückgezogen hat. Also, das hat es auch schon gegeben. Und in einer Serie über so viele Länder mit diversen regionalen Qualifiern und so weiter. Andererseits, Moment, da geht es ja dann auch um die ganzen Regionalsieger, die sich dann am Ende für dieses eine Quali-Turnier noch treffen, ne? Und wenn da einer sagt,
Genau, also theoretisch, dass der Regional Champion einer Serie, zum Beispiel meinetwegen dann eben Österreich Ost, und er sagt, nee, aber ich fahre da nicht hin und möchte gar nicht versuchen, mich da am letzten Tag noch für die Super League zu qualifizieren. Genau für den Fall, um den scheint es zu gehen.
okay, halte ich zumindest für realistisch. Aber ja, die Next Gen wird immer größer. Ich habe was von über 900 verschiedenen Namen gelesen in diesem Jahr, die sie irgendwie versucht haben. Und es ist toll, ja, wie man auch die jungen Spieler immer mehr in der Rangliste sieht. Und da werden halt dann auch gewisse Spieler verdrängt oder ja, schaffen es halt nicht. Das sind schon interessante Entwicklungen, dass da auch Leute, die letztes Jahr unter den ersten 16 waren, dieses Jahr gar nicht dabei sind.
10 aus 20 Jugendrangliste in der Super League und ich glaube, dann können wir wirklich so ein bisschen in das Fazit kommen. In der Rangliste selbst, ich würde vielleicht dann so 3, 4 Namen nochmal so durchschmeißen, damit wir auch jetzt so quasi dieses Super League Lineup vorerst komplett haben, vielleicht so ein bisschen nach Lostöpfen strukturiert, ohne dass wir jetzt zu jedem Spieler wirklich was sagen. Nur so ein paar Schlaglichter. Also Jamie van de Weert ist die Nummer 1. Der geht als Nummer 1 in die Super League. Zusammen dann mit Daniel Klose, Paul Krone und Patrick Reisenegger in Lostopf 1. Ich glaube, über Jamie van de Weert haben wir wirklich genug gesprochen. Du hast es gesagt, 8 Finals in 16 Events. Mit Abstand der Finalrekord der Next Gen. Von den Titeln her hat Klose mit 4 jetzt den Rekord von Nico Springer auch eingestellt in diesem Jahr. Oder das sind so die beiden Namen, Daniel Klose, Nico Springer, die sonst noch so fallen. Aber Jamie van de Weert, der fast die 10.000 Euro hier geknackt hätte, dafür hätte er das letzte Finale dann noch gewinnen müssen. Glaube ich, spricht komplett für sich. Freuen wir uns bei der Super League sehr drauf. Aber Patrick Reisenegger ist wirklich, glaube ich, für mich eigentlich. Ja, oder Jamie van de Weert ist schon auch die größte Überraschung, einfach aufgrund der Art und Weise. Aber dass Patrick Reisenegger sich nicht nur qualifiziert, sondern dass er es als Viertplatzierter tut. Und da muss ich ja auch sagen, der hat, glaube ich, das 7. Event gewonnen. Und da habe ich dann auch so ein bisschen mich hier im Podcast zum Thema FA Cup ausgelassen, dass das vielleicht auch ein bisschen zu häufig ist. Hat überraschend gegen Adams gewonnen und war plötzlich schon qualifiziert. Ja, aber dann muss ich sagen, massive Fehleinschätzung meinerseits. Der hat die letzten Events komplett durchgezogen und ist in der Rangliste sogar noch hochgeklettert. Also ich weiß nicht, ob du den in irgendeiner Form auch über die österreichische Bundesliga dann auf dem Schirm haben konntest oder in irgendeiner Richtung. Aber das ist für mich, glaube ich, vielleicht sogar die ja, größte Überraschung, namentlich auf jeden Fall in der Super League.
Ja, es ist natürlich immer schwer, auf dem Zettel zu haben, wer da jetzt die Next Gen irgendwie spielt. Also Patrick Reisenegger ist ein Name, den ich kenne, der jetzt aber auch nicht beim ÖDV ein- und ausgeht. Ich habe tatsächlich gesehen, dass er auf der Meldeliste steht für mindestens ein Turnier bei dem Austrian Darts Festival, dem großen WDF-Block in Niederösterreich Ende des Monats. Der kann schon spielen. Und ist für mich auch ein bisschen konstanter als Patrick Tringler. Das hat er dann auch gezeigt. Aber fand ich auch beeindruckend, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob der von Anfang an schon mitgespielt hat der Saison oder ob den erst die Turniere in Ried dann so richtig reingezogen haben. Und ja, starkes Commitment auf jeden Fall, das dann weiter durchzuziehen und sich in den ersten Lostopf zu spielen und damit schon auch den drei großen Namen, die man oben auf dem Zettel hat, aus dem Weg zu gehen letztlich. Und ja, ich meine, wenn Franco Giuliani mitgespielt hätte, hätte ich den in eine ähnliche Position getippt. Aber ja, da gehört schon was dazu, dann am Ende bei so vielen Namen in den Top 4 dann auch zu landen. Und da bin ich mal gespannt, wie sehr dann der Kopf eine Rolle spielt bei Patrick Reisenegger oder ob er das tatsächlich kompensieren kann. Und dann kann er schon auch ein Wörtchen mitreden, gerade wenn Daniel Klose dann nicht mit dabei ist. Das würde natürlich das Feld auch öffnen. Aber abwarten.
Dass du Giuliani sagst, auch ein Gewinner auf der PDC Europe Start, wie ich gesehen habe. Also auch
Der kann halt auch plötzlich
wird.
da reinkommen und das Ding gewinnen, aus meiner Sicht. Also bei Franco ist alles möglich, so nach dem Motto. Der kann es aber auch schaffen und dann sagen, oder kann ich ja gar nicht. Also das ist alles Franco aus meiner Sicht.
Ja. Zu dem zweiten Österreicher hier kommen wir gleich. Lostopf 2. Und du hast es ja schon gesagt, wenn Klose natürlich sich so qualifiziert, dann würde Micah Donnewert noch eins höher springen. Ansonsten ist er zusammen mit Liam Mendel-Lawrence, Lenny Schlüter und Jan Schmidt im zweiten Lostopf, konnten eben alle auch Next-Gen-Titel gewinnen. Jan Schmidt sich also ohne Beteiligung noch so gerade im zweiten Topf gehalten. Und dann springt eben Dragutin Horvat auf 9, Haus Otter auf 10, jeweils mit den beiden Titeln von außerhalb der Top 24 da reinmarschiert. Dann haben wir eben noch Patrick Tringler und Florian Preis an 11 und 12. Tringler dann eben auch erstmals zwei Österreicher auf jeden Fall schon mal in der Super League. Er war der erste überhaupt 2024. Letztes Jahr sind wir da ja ein bisschen leer ausgegangen. Und jetzt haben wir
Auch
zumindest zwei
ordentlich noch
dabei.
abgestürzt in der Next Gen, ich glaube von 4 oder 5
Ja,
noch runter auf.
war deutlich höher, genau.
Also er und Preis sind für mich gerade die beiden Spieler, bei denen ich formtechnisch die größten Zweifel habe, aus denen, die du da gerade genannt hast. Liam ist auch jemand, der heute 104 spielen kann und morgen 74. Auf Schlüter und Schmidt bin ich sehr gespannt. Jan Schmidt habe ich auch schon die unglaublichsten Finishes in der Bundesliga wegräumen sehen. Dragutin Horvat, mit dem musst du immer rechnen. Mit Marcel Hausotter sicherlich auch wenn der sicher noch nicht so final und Super League erfahren ist, aber ja auch schon die European Tour Bühne gehabt hat, aber hinter Tringler und Preis stehen für mich von den bisher genannten die größten Fragezeichen.
Ja, glaube ich auch. Also dieses Thema wirklich, dass Preis in diesem Mitte-70er-Bereich Anführungsstrichen abgestürzt ist, war noch ein paar Spiele mal noch tiefer dabei. Ich glaube, das hat sich jetzt ein bisschen stabilisiert, aber es ist eben bei weitem nicht das, was er so im März, April, Mai gespielt hat. Und deswegen vielleicht dabei finde ich auch gut, dass er noch wenigstens auf Platz 12 geblieben ist, nicht weiter abgerutscht ist, dass da auch wirklich in der Gruppenphase zwei, drei andere Spieler sind, wo er sagen kann, da habe ich gute Chancen und kann mich da auch wieder irgendwie reinspielen. Ja, und dann machen wir es noch gerade abschließend rund. Platz 13 bis 16, Tim Scholz, Finn Behrens, René Adams und Carsten Hoffmann. Ja, der musste wirklich dann auch zittern, ist nach seinem Gruppenaus früh abgereist. Und ja, freut mich einfach sehr drauf, weil es natürlich auch die Geschichte ist mit World Masters 1996. Und jetzt kommt er irgendwie zurück und den hat man als jemand, der vielleicht nur PDC verfolgt, wirklich so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und jemand, der wirklich eine lange Darts-Vergangenheit auch hat, freut mich also wirklich sehr drauf, den in der Super League zu sehen. Und ebenso vielleicht von den Vieren muss man Tim Scholz auch irgendwie nennen, als jemanden, wo ich nicht unbedingt gedacht hätte, vor allem Mitte der Saison nicht, dass der es ein zweites Mal hintereinander in die Super League schafft, aber dann nochmal mit dem Finale hier aufgezeigt und ja, auch
Carsten
eine tolle
Hoffmann
Geschichte.
wirkt, für mich gerade ein bisschen überspielt. Ist ja jemand, der alles mitnimmt.
Ja, der
WDF,
Las Vegas und
PDC.
dies und jenes, ja.
Genau, also hoffe ich, dass der die Akkus zwischendurch nochmal ein bisschen aufladen kann. Ist, glaube ich, ja auch beim Eurocup für die Nationalmannschaft nominiert. Also wäre dann das nächste große Ding, wenn mich nicht alles täuscht, müsste ich nochmal nachschauen. Aber wirkt für mich ein bisschen überspielt. René Adams ist eine Wundertüte, kann alles passieren, kommt natürlich auch auf die Gruppe an. Ich meine, da könnte natürlich auch eine Gruppe mit Krone, weiß ich nicht, Krone, Jan Schmidt, Dragutin Horvat und René Adams zusammenkommen oder sowas.
Ja,
Das wäre
ja.
natürlich auch lustig. So. Also für uns, für alle anderen, für die, die dabei sind, weiß
Ja, aber so sind wir doch, glaube ich, noch mal so ein bisschen durchs Abschlussranking geflattert. Ich glaube, war ganz gut, wenn wir da noch mal so ein, zwei Namen rauspicken. Ich glaube, wie gesagt, so, ja, abseits von Reisenegger, vielleicht gab es jetzt ja gar nicht die absolut riesige Überraschung, wo man sagt, das gibt's ja gar nicht, dass der hier sich in die Top 16 spielen kann. Über die Jugendrangliste ist es dann schon nochmal anders. Da sind dann auch mal andere Namen dabei. Dennis Baudis, der letztes Jahr ganz knapp davor schon stand und es jetzt eben geschafft hat. Und ja, da freuen wir uns dann wirklich drauf und werden vor der Super League natürlich dann nochmal ganz tief ins Detail gehen. Ich habe noch so eine letzte Frage, so vielleicht als Fazit dieser Next-Gen-Saison auch, muss echt sagen, auch vom Verfolgen her. Hat es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Was sagst du jetzt vielleicht? Insbesondere die Modi sind ja ein Dauerthema. Wir haben die Liga-Phase gesehen, um mehr Spieler auch, du hast die über 900 Nasen angesprochen, reinzunehmen. Verschiedene Spielformen. Ja, hast du da eine Einschätzung oder siehst du da Optimierungsmöglichkeiten, die man der PDC Europe mit auf den Weg geben kann?
Ja, ich bin jetzt nicht der große Freund von Master Out und 170. Ich fand es trotzdem gerade 170 auf eine gewisse Art und Weise echt spektakulär. Und wenn du dann so das Gefühl hast, okay, das hat es auf diesem Niveau noch nie gegeben und dann kannst du quasi selber eigene Standards und Rekorde setzen mit Van de Vaart und dem 104er Schnitt zum Beispiel und das auf 170er Modus. Also das war schon nett. Würde ich jetzt, weiß ich nicht, ob ich das dann nochmal, ich find diesen Liga-Modus immer noch irgendwie optimierungsbedürftig an gewissen Stellen. Da ist mir dann der Zufall schon manchmal zu sehr mit dabei. Und aber ja, ansonsten eine spannende, abwechslungsreiche Saison, wo einem ganz verschiedene Namen einfallen, die zu gewissen Phasen ihren Stempel aufgedrückt haben. Paul Krone sehr früh in der Saison, dann Daniel Klose und Jamie van der Weert, aber auch von dir angesprochene Patrick Reisenegger etc. Ne? Das Konzept funktioniert, man schafft es, die Spieler anzusprechen. Und wenn man überlegt, dass dann GDC, als sie noch so hieß, und nicht PDC Europe, dass es da echt Probleme gab irgendwann mit einer Turnierserie für Deutschland, Österreich und der Schweiz, da irgendwie die 100 Teilnehmer dann noch voll zu kriegen und diese Serie irgendwann verschwunden ist, dann hat man definitiv es geschafft, im richtigen Moment das Richtige zu tun und damit einige Leute zu ziehen, Modus oder Modi hin oder her.
Ich glaube, das ist ein schönes Fazit. Also die Next Gen in ihrer dritten Saison zieht die Leute an und auch, dass es eben der Qualifikationsweg für die Super League ist, aus einem Guss kommt. Das war für mich, glaube ich, auch so vor 3 Jahren immer der große Wunsch, dass man nicht, ach, die Achtelfinalisten aus dem letzten Jahr, die sind einfach so wieder dabei und Tourcard-Holder, die schieben wir vielleicht auch noch irgendwie dazwischen, sondern dass das so eine, ja, für sich geschlossene Geschichte ist und dass das einfach der deutschsprachige Weg ist, um Richtung WM zu kommen, dass sich da auch Spieler ja entwickeln können. Nico Springer, den wir jetzt auf der Tour sehen, und da sind sicherlich jetzt auch in den oberen Regalen dieser Next Gen einige Namen dabei, wo man sagt, jopp, das könnte auch noch einen weiteren Schritt gehen. Ich glaube, dann haben wir wirklich einen schönen Ritt gehabt und können jetzt noch einen flinken Abschluss in dieser Folge bauen aus Dart aus aller Welt. Ich schmeiß mal hier so ein, zwei Sachen so in den Ring. Steel Darts Tour Japan. Da hatten wir Ryuta Arihara und dreimal Motomu Sakai als Sieger. Also Sakai in Japan die dominierende Kraft und damit können wir uns da sicherlich auch wieder auf einen lustigen WM-Teilnehmer freuen. Dann hatten wir eine Reihe Events in den USA, die so ein bisschen zusammenhingen und auch nicht. Also es wurde in Kissimmee gespielt. Zunächst das CDC Classic, also ja eigentlich diese kanadisch-US-Tour, die ja auch Richtung WM geht, aber jetzt dieses Classic-Turnier eben offen für alle Mögliche. Und dann erlebt man es halt, dass Jermaine Vatimena Cam Crabtree im Finale schlägt, 3 zu 2 in Sätzen. Also Crabtree meine ich ja auch schon, ich weiß gar nicht, bei welchem Turnier der noch in den USA im Jahresverlauf rumgeflogen ist. Und ich meine, Vatimena auch, aber also die nutzen dann ihren Darts-Urlaub auch nochmal für eine Reise in die USA. Ich habe auch Darren Webster in diesem Turnier gesehen. Fände ich auch verrückt, dass man so einen Namen dann dort nochmal liest. Aber das war dort in den USA los. Und dann wurde dann eben auch WDF gespielt. Leonard Gates und Maria Carey gewinnen dort Silber. Turniere und da gab es dann aber auch noch irgend so ein Premier-Event, was dann auch lustigerweise wieder Vatimena gewonnen hat. Also neben diesen zwei für die WDF ausgeschriebenen Dingen auch was Offenes, wo ja sich auch mal so ein Tourcard-Holder die Zeit ein bisschen vertreiben kann. Das war so rund um die Welt bei den Affiliate-Touren dann auch von der PDC los. Ansonsten hatten wir dann in Deutschland auch noch ein großes WDF-Event, nämlich die International Youth Challenge in Borken. Du, Kevin, warst nicht dabei, hast aber trotzdem, glaube ich, so ein bisschen verfolgt, was da losging, weil es ging ja auch für einige deutsche Jugendspieler darum, Punkte Richtung WM zu sammeln.
Ja, ich war nicht da, weil es diesmal keinen Stream gegeben hat. Hoffentlich nächstes Jahr wieder. Aber wenn man da einmal so ein bisschen die Nase drin hat, dann folgt man dem Ganzen schon so ein bisschen. Also ich fand das sehr spannend, einfach auch immer wieder Spieler zu sehen, die ich noch nie gelesen habe, die dann 70 plus und auch drüber spielen können. Bei der Jugend ist es ja bei der WDF so, dass es von den Teilnehmern abhängt. Also wie viele Teilnehmer spielen mit, und dann ist es eine bestimmte Turnierkategorie. Und bei den Jungs hatten wir tatsächlich beides Mal, ich glaube einmal 111 und einmal 122 Teilnehmer aus Deutschland, Niederlande, Belgien, Dänemark, Österreich, Tschechien. Sicherlich habe ich noch ein, zwei Nationen vergessen, aber dadurch waren es Platin-Turniere, die dir also 270 Punkte für die Rangliste für einen Titel geben. Und Da gab es ein paar Deutsche, die das hätten nutzen können. Allen voran so Leute wie Raphael Küther, Markus Schmidt, die durchaus auf WM-Kurs sich eigentlich befinden und da schon auch ein Wörtchen mitreden. Erik Peterreit, den wir vom World Masters kennen, sicherlich da auch noch in der Verlosung, aber an die sind die Titel nicht gegangen. Am Freitag ist schon ein Platin-Turnier gespielt worden. Das muss man sich mal vorstellen, dass man schon auch am Freitag über die 100 Teilnehmer gekommen ist. Da spielt dann sicherlich auch der Faktor rein, dass da Sommerferien halt überall sind und das sicherlich auch deshalb so gelegt ist für die Kids. Am Freitag hat der Belgier Kilian Dreibohms das Event gewonnen gegen den Deutschen Manuel Stolz mit 5:1 im Finale, der mir nicht wirklich was sagt, aber entsprechend sich da durchzusetzen, das ist schon eine Hausnummer. Und Dreibohms hat dann auch den eben schon an Nummer 1 gesetzten Raphael Küther unter den letzten 32 ausgeschaltet. Und Manuel Stolz hat konstant über 70 gespielt, im Halbfinale sogar 80. Im Endspiel rutscht er dann so ein bisschen auf 69 runter, wird aber, denke ich, zufrieden sein. Halbfinale auch für Bruno Willi Sauer, den ich letzte Woche ja auch unter den vielen deutschen Talenten genannt hatte. Starkes Viertelfinale zwischen ihm und dem Österreicher Gabriel Martini, wo Bruno mit 86 im Average sich am Ende gegen Gabriel mit 80 durchgesetzt hat. Also da haben wir schon starke Darts gesehen. Und am Samstag gewinnt Elias Jahn aus Deutschland den Titel, bezwingt Kai Bürcher im Endspiel, den Niederländer. 77,1 im Endspiel gespielt und davor hatten wir auch eine 88,1, im Achtelfinale eine 83. Da hat er dann den WM-Aspiranten Markus Schmidt, den ich eben angesprochen habe, auch geschlagen. Halbfinale trifft er auf Benjamin Dopfer. Der hat ja sein Lakeside-Ticket durch den Triumph beim World Masters schon sicher und spielt da überraschend nur Mitte 60 und das nutzt Elias Jahn auch aus. Und Küther und Dopfer haben beide unter den letzten 64 auch einen 88er-Schnitt mal rausgehauen. Und bei Elias Jahn, ich kannte den nicht, ich musste das nachschauen und habe dann gelesen, dass der 16 Jahre alt ist, dass der in der Herren-NRW Rangliste in der vergangenen Saison auf dem 5. Platz gestanden hat, wo dann auch so Leute wie Toonders, van de Werd und so weiter mitgemischt haben. Und dann habe ich noch einen Artikel gefunden des Haller Kreisblatts aus Versmold in die Weltspitze. Sagt dir das was?
Er sagt mir deshalb was, weil ich ihn auch bei MyDartCoach Championship gesehen habe. Ich glaube, da hat er auch Achtelfinale oder Viertelfinale gespielt und da war der 14, nämlich im Jahr 2024 war das. Und ist da auch aufgefallen, weil er auch so ein bisschen ja nicht aus dem Sattel gegangen ist, aber ich glaube, hat gegen Patrick Klingelhöfer gespielt. Ich weiß nicht, ob er im Decider gewonnen hat oder nicht, aber war dann halt auch mit seinen Eltern meines Wissens da und war definitiv ein Name, über den an diesem Tag auch da vor 2 Jahren schon gesprochen wurde und der eben aus der Region auch kommt.
Spielvereinigung Hesselteich habe ich
Das ist mal ein
mir
schönes Wort.
sagen, habe ich gelesen. Ja, also und damit kriegt er halt 270 Punkte, die ihn jetzt von 0 auf 37 im WM-Race bringen, aber ein paar andere schauen so ein bisschen durch die Finger. Also am nächsten dran ist da aktuell Raphael Küther, der im WM-Race auf 9 ist und ich glaube halt auf 8 sein müsste. Aber es gibt ja noch Turniere. Also auch ein Bela Janas, der jetzt dieses Wochenende gar nicht gespielt hat, könnte sich noch Hoffnungen machen. Und bei den Mädchen, ja, da habe ich eigentlich gedacht, dass das die Festspiele von Merve Hummel sein könnten, nach dem, was die letzter Zeit auch gespielt hat. Aber Silke van Hee hat da beide Titel gewonnen, die Belgierin, und sie hat jeweils gegen Leonie Traisch im Endspiel gewonnen, also auch eine deutsche Finalistin. Sowohl Freitag als auch Samstag, einmal 4:2, einmal 4:1. Und dann hatte Leonie Traisch auch zwei Decider-Spiele gegen die angesprochene Merve Hummel, einmal Halbfinale, einmal Viertelfinale, wo Merve eigentlich nicht schlecht spielt. auch mal 18 Darts dabei hat und so weiter, aber Match-Darts in beiden Fällen nicht nutzt und deshalb ihren Rückstand im WM-Race gerade nicht verkürzen kann. Bei den Mädchen nehmen am Ende ja nur 6 teil und da steht sie aktuell auf Platz 5 und müsste auf Platz 4 kommen. Also bei ihr, glaube ich, die hat sich auch schon für Österreich angemeldet und das ist auch ein Wochenende, wo ich mir denke, da könnte sie echt auch nochmal abräumen. Also wenn Merve Hummel mit dem, was sie da gerade spielt und auch schon gespielt hat dieses Jahr, nicht zur WM kommt, dann wäre das echt schade. Aus österreichischer Sicht hatten wir noch Selina Glaser, die ja schon qualifiziert ist für Lakeside, die war am Freitag im Halbfinale. Und am Samstag hatten wir Aileen Schrader und Panagiota Kensidou aus deutscher Sicht, die ebenfalls die letzten 4 erreicht haben. Und ja, das sind so die U18-Schlaglichter gewesen von diesem Wochenende. Wobei den Mädchen natürlich, was heißt natürlich, eher leider natürlich deutlich weniger am Start waren als bei den Jungs. Aber war schon interessant, sich das anzuschauen. Viele Namen zu lesen und Statistiken zu verfolgen und da wächst schon einiges nach, die dann plötzlich dahin kommen und über 70 und auch mal über 80 spielen können. Und diese Momente zeigen einem dann, glaube ich, auch immer aus deutscher Sicht, dass wir da echt auf einem sehr guten Weg sind und da noch viele Talente schlummern, könnte man sagen.
Es kommt was nach, das kann man, glaube ich, definitiv so behaupten. Und ja, mir auch gar nicht so bewusst, oder ist vielleicht auch mal die Einladung, so in diese WDF-Races auch reinzugucken, in die Ranglisten, weil ja, da geht's eng zu. Es sind, wie du schon sagst, wenige Plätze zu vergeben und vielleicht sehen wir dann eben wieder deutsche Spieler auch auf der Lakeside-Bühne. Das wäre natürlich zu hoffen. Damit haben wir dann so das Wochenende nun final abgeräumt, zugemacht, Deckel drauf. Wir können gucken, was die nächsten Tage so bringen. Paul Krone spielt aktuell schon auf der Modus Super Series, macht da, wenn ich es so hier und da mit ein, zwei Ergebnissen verfolgt habe, auch eine gute Figur. Dann haben wir eben Richtung Wochenende das Australian Darts Masters. Im Vergleich zum Neuseeland-Line-Up wird da einmal ein bisschen durchgetauscht. Cumming, ich weiß es jedes Mal nicht, scheitert da dran. Genauso wie bei Brody Klinge, ob man das eh mit sprechen sollte. Joe Comito, Tim Pusey, das sind so die australischen Namen, die dazukommen. Ben Robb wird als neuseeländischer Vertreter trotzdem dann auch hier mit dabei sein. So, da findet dann die World Series ihr Ende. Die Women's Series geht in ihren Endspurt. Geht ja dann auch darum, wer von den Damen zum Grand Slam of Darts kommt, wer zur WM kommt. Das wird da sicher auch spannend für Bo Greaves. Ja, mal gucken, wann sie in die Top 64 einzieht. Danach ist ja dann auch auf der Women's Series ein bisschen was offen und die WDF macht in Schweden halt. Das ist so am Wochenende los. Wir müssen mal schauen, wie wir das dann verarbeiten, weil direkt am Montag findet der World Series Finals Qualifier für die Tourcard Holder statt. Direkt danach 2 Players Championships. Also könnte durchaus sein, dass wir uns dann erst danach melden, quasi mit dem Proto-Block und so ein bisschen aufräumen, was sonst am Wochenende noch so passiert war. Wir halten euch da auf dem Laufenden, wie wir das angehen, oder ihr werdet einfach in eurem Podcast-Feed die neue Folge sehen. Ich glaube, so machen wir es. Kevin, wir haben einen wilden Ritt durch die Folge gehabt, glaube ich, gute Themen. Aus deutscher Sicht schöne Erfolge, große Geschichten und haben jetzt für den Herbst auch auf der Challenge-Tour Richtung Super League so einiges gepflastert, wo wir uns auch weiter freuen können. Deswegen danke erstmal bis hierhin.
Gerne.
Und dann verabschieden wir uns aus dieser Folge von Shortleg, dem Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Wir melden uns nächste Woche mit gesammelten Werken World Series, Women's Series, Pro Tour. Ihr kriegt's alles von uns und damit euch eine gute Zeit und bis bald. Ciao.
Tschüss.